Jetzt lese ich aus den Noten, die wir haben, die von der Gnade Gottes sprechen. Worte eines wichtigen Lehrers, keines Klavierlehrers, sondern eines wichtigen Theologen. Wir hören den Predigttext aus Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Gemeinde, was einen Menschen ausmacht, das ist seine eigene, ganz persönliche Geschichte. So heißt es immer wieder und immer öfter. Ganz selbstverständlich. Was einen Menschen ausmacht, das ist seine eigene, ganz persönliche Geschichte. Aber so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheint, ist das gar nicht. Man kann das auch anders sehen. Man kann auch sagen, was einen Menschen ausmacht, das ist die Kultur, aus der er kommt. Oder was einen Menschen ausmacht, das ist die soziale Schicht, aus der er stammt. Es ist also gar nicht so selbstverständlich, dass das, was einen Menschen ausmacht, seine eigene, ganz persönliche Geschichte ist. Aber es ist modern, so zu denken. Der Einzelne mit seiner ganz persönlichen Geschichte steht im Mittelpunkt des Interesses. Bei Personen des öffentlichen Lebens war das schon immer so. An die vielen Klatschblätter, wie das Privatleben von Schauspielern, Sportlern, Politikern und anderen VIPs, Very Important Persons, ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zerren, haben wir uns schon längst gewöhnt. Oft ist das ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Je privater und intimer eine Geschichte ist, die dort verbreitet wird, desto mehr Aufmerksamkeit. Nach dem kölschen Motto: Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Einer der ersten Politiker, der das für sich genutzt hat, war wohl Richard Nixon. In den 50er Jahren, also lange bevor er dann 1968 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde, wäre Richard Nixon beinahe über einen Skandal mit schwarzen Kassen gestolpert. Aber durch einen geschickten Fernsehauftritt konnte er seine Karriere retten. Bei diesem Auftritt hat er zur Sache kaum etwas gesagt, aber er ist in Tränen ausgebrochen und er hat über seine Frau und seinen Hund Checkers gesprochen. Und die Botschaft ist angekommen. Ein guter Familienmensch kann kein schlechter Politiker sein. Wer seinen Hund liebt, ist im Grunde genommen ein guter Kerl. Bereits seit Jahren ist das Fernsehen voll von ganz persönlichen Geschichten. Pausenlos wird die Seele des Menschen mit all seinen Befindlichkeiten, Schwächen, Macken, Störungen, Leiden und Konflikten untersucht und bis zum Überfluss öffentlich ausgebreitet. A-Promis, B-Promis und auch ganz normale Menschen, die wie unter einem magischen Geständniszwang Intimes, Intimstes von sich preisgeben. Und zwar nicht auf der Couch des Therapeuten, sondern öffentlich, live und in Farbe. Und in der Annahme, dass sich das Publikum für ihre ganz persönlichen Bekenntnisse interessiert. Inzwischen ist das richtiggehend Volkssport geworden. Mithilfe der sogenannten sozialen Medien geben Millionen von Menschen dem Rest der Welt freizügige Einblicke in ihre ganz persönliche Geschichte. Und direkt oder indirekt ist damit der Aufruf verbunden: Find mich gut, stimm für mich, bitte, 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 klick auf den Gefällt mir Button. Auch im Berufsleben steht inzwischen der Einzelne und das, was ihn ganz persönlich ausmacht, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Berufliche wird privat. Im Bewerbungsverfahren rückt die Persönlichkeit des Bewerbers immer mehr in den Mittelpunkt. Und wenn später irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, muss der Angestellte zum Coach. Und der sagt ihm dann, was er an seiner Einstellung bzw. an seiner Persönlichkeit ändern soll, damit er erfolgreich ist oder zumindest seine Stelle behalten kann. Alles eine Frage der individuellen Persönlichkeit. Und die persönliche Geschichte muss aufgearbeitet werden. Die Idee dahinter: Es gibt ein Ich an sich. Und dieses Ich an sich kann man sogar labortechnisch herausdestillieren durch entsprechende Testverfahren. Wie aber meinte schon der Schriftsteller Johannes Mario Simmel in einem Buchtitel: Niemand ist eine Insel. Es gibt kein Ich an sich. Es gibt kein Ich unabhängig von seiner Beziehung zu einem Du, wie Martin Buber nicht müde wurde zu betonen. Es gibt kein Ich, das von den Mitmenschen oder von der Umwelt losgelöst wäre, das man quasi isoliert, quasi in Reinform betrachten könnte. Wir Menschen sind komplexe Lebewesen in einer komplexen Umwelt. Wer wir sind, das sind wir immer in Beziehung zu unserer Umwelt. Die Idee einer unverwechselbaren, unabhängigen Persönlichkeit ist ein Konstrukt. Ein Konstrukt, das andere für uns konstruieren und das wir selbst konstruieren. Jeder Mensch, so heißt es in dem Roman Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch, erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Unsere Gesellschaft stellt die einzelne Persönlichkeit mit ihrer ganz persönlichen Geschichte in den Mittelpunkt. Und da überrascht es nicht, wenn das nicht nur das Berufsleben, sondern auch das Glaubensleben betrifft. Erfahrung ist dann der Schlüsselbegriff schlechthin. Und so macht dann jeder seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Gott. Auf die kommt es an. Die kann oder muss ich anderen erzählen. Alles andere ist zweitrangig, so wie es der Mystiker Angelus Silesius ausgedrückt hat, dessen folgenden Spruch wir jetzt zurzeit auf Dutzenden von Weihnachtskarten wiederfinden werden. Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Auf die persönliche, innere Erfahrung kommt es an, nicht auf Bethlehem, Golgatha und die anderen Stationen. Alles andere neben der persönlichen Erfahrung ist höchstens im Vorfeld der ganz persönlichen Erfahrung von Bedeutung. So die Meinung hier. Was, und das ist die entscheidende Frage, was macht den Christen aus? Liebe Gemeinde, was einen Christen ausmacht, das ist nicht etwas, was in ihm ist oder was sich in seinem Inneren abspielt. Was einen Christen ausmacht, das ist etwas, was außerhalb von ihm ist und außerhalb von ihm geschehen ist. Was einen Christen ausmacht, ist allein die Gnade Gottes in Jesus Christus. Was sagt der Bibeltext? Der Bibeltext, der Predigttext, blickt erstmal auf das frühere Leben zurück, auf das Leben ohne Christus. Dieser Blick ist natürlich ein Blick aus einer neuen Perspektive, aus der Perspektive des Glaubens an Jesus Christus. Und aus dieser Perspektive ergibt sich in der Rückschau, das frühere Leben war gar kein Leben. Früher, so sagt Paulus den Ephesern, wart ihr tot. Da war kein heiler, unberührter, heiliger Kern, auf der nur darauf gewartet hätte, jetzt langsam Schritt für Schritt entfaltet zu werden. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr wart unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, in seiner Gewalt. Ihr wart lebendig tot. Aber Gott hat in seiner großen Liebe auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Was also macht einen Christen aus? Was einen Christen ausmacht, ist nicht seine eigene Geschichte. Was einen Christen ausmacht, ist die Geschichte Jesu Christi. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, wie es zu Recht im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt. Auf diese Geschichte kommt es an. Stimmt diese Geschichte, verändert sie alles. Stimmt sie nicht, sollten wir hier neue Lampen hin oder her ganz schnell das Licht ausmachen, nach Hause gehen und unsere Konsequenzen daraus ziehen. Aber wenn diese Geschichte stimmt, wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden und gen Himmel gefahren ist, dann hat auch das Konsequenzen. Viel bessere Konsequenzen, als wenn diese Geschichte nicht stimmt. Dass die Konsequenzen besser sind, ist natürlich noch kein Argument für die Wahrheit dieser Geschichte. Aber wahr ist, wenn sie stimmt, dann öffnet sie uns eine neue Welt. Warum? Weil die Geschichte Jesu Christi dann auch unsere Geschichte ist. Denn dann ist der Glaube an Jesus Christus nicht irgendeine spezielle Meinung über Gott und die Welt. Dann ist unser Glaube an Jesus Christus eine Auferstehung von den Toten. Gott hat uns mit auferweckt, schreibt Paulus den Ephesern. Und in Kolossern hatte er es so gesagt, mit ihm, Jesus Christus, seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben. Und noch mehr, Wir sind sogar mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus, so schreibt Paulus im ersten Kapitel des Epheserbriefs, eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft. Aber die Geschichte Jesu Christi ist auch unsere Geschichte. Wir sind dort, wo Christus ist. Wir sind mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wir sind schon im Himmel und haben Anteil an seiner Herrschaft über alle Reiche, Gewalt und Macht. Warum hat Gott uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus? Damit er uns, so ähnlich wie in der Geschichte und doch ganz anders, noch mehr beschenken kann. Damit er in den kommenden Zeiten, nach seinem zweiten Kommen, erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Liebe Gemeinde, was uns ausmacht als Christen, ist nicht unsere eigene Geschichte. Was uns ausmacht, ist die Geschichte Jesu Christi. Die vergangene Geschichte, die gegenwärtige Geschichte und die zukünftige Geschichte. Dass es nicht auf unsere eigene Geschichte ankommt, sondern auf die Geschichte Gottes mit uns, das ist Gnade. Nichts als Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was wir als Christen sind, sind wir nicht aus uns. Was wir als Christen sind, ist Gnade. Und zwar von A bis Z. Die Gnade Gottes ist nicht das, was unsere eigenen Bemühungen vervollständigt, wenn es mit unseren eigenen Anstrengungen mal wieder nicht ganz so optimal geklappt hat. Das ganze Leben des Christen ist ein Leben aus der Gnade Gottes. Unser Heil, das ewige Leben, ist ein Geschenk Gottes, reines Geschenk. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Das ewige Leben können wir nicht selbst bewerkstelligen. Gott hat Heil und Leben für uns bewerkstelligt. Wir sind sein Werk. Wir sind sein Schöpfungswerk, seine Neuschöpfung, weil Gott uns mit Christus von den Toten auferweckt hat. Alles Geschaffene hat eine Bestimmung. Auch wir, die Gott neu geschaffen hat, haben eine Bestimmung. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir können uns das Heil nicht durch gute Werke verdienen. Aber gute Werke sind die Frucht der Gnade Gottes in unserem Leben. So wie Martin Luther es in der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen gesagt hat. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Oder anders formuliert, Werke sind nicht das Woher, aber das Wozu der christlichen Existenz. Gute Werke sind unsere Bestimmung, die Gott uns bei unserer Neuschöpfung gegeben hat. Christen sind das Liebeswerk Gottes. Und als solche, die ein Liebeswerk Gottes sind, tun Christen dann auch Werke, Werke der Liebe. Wer sich gefallen lässt, was Gott so gerne an uns tut, der wird dann auch gerne tun, was Gott gefällt. Wer sich von Christus dienen lässt, der wird dann auch ihm mit seinem ganzen Leben dienen wollen. Wir können nichts für Gott tun, wenn wir nicht empfangen haben, was er für uns getan hat. Wir sind in allem Gottes Werk. Gottes Werk, das dann so wie ein Kunstwerk auch in seiner Wirkungsgeschichte weitergeht. Wenn ein Maler ein Bild, ein Bildhauer eine Figur geschaffen hat, dann wirken die Werke weiter und erfreuen die Betrachter. So möchte Gott, dass seine Kinder seine ganz besonderen Kunstwerke dann auch weiterwirken. Aber damit nicht genug. Damit wir unserer Bestimmung dann auch tatsächlich entsprechen, auch dafür hat Gott alles getan. Dass wir unserer Bestimmung entsprechen, auch das ist nicht unser Werk, sondern Gottes Werk. Auch unsere guten Werke sind ein Geschenk Gottes. Gott hat sie zuvor bereitet, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat alles vorbereitet. Er hat uns bei unserer Neuschöpfung quasi so programmiert. So programmiert, dass wir jederzeit loslegen können. Unser eigenes Tun ist voll und ganz umschlossen vom Tun Gottes. Deshalb haben wir auch keinen Grund, uns zu rühmen. Ist auch sowieso besser, sich selbst auf die Schulter zu klopfen und die eigene Frömmigkeit zu demonstrieren, bringt nichts. Vor Gott bringt es nichts und vor unseren Mitmenschen und Mitchristen auch nicht. Die reagieren nämlich allergisch darauf. Und diese allergische Reaktion ist nicht nur menschlich verständlich, sondern auch christlich verständlich. In Jesus Christus gibt es keinen Grund, sich zu rühmen. Wir sind sein Werk, nicht unser eigenes. Die Gnade Gottes, das ist es, was uns als Christen ausmacht. Natürlich hat jeder von uns auch seine eigene persönliche Geschichte. Und auch die Kultur, aus der wir kommen, prägt uns. Und die soziale Schicht, aus der wir stammen. Aber was uns als Christen wirklich ausmacht, ist allein die Gnade Gottes. Sola gratia, allein aus Gnade. Das trifft einen empfindlichen Nerv des heutigen Menschen, der von seiner Selbstinszenierung lebt, von dem, was er eben aus sich und aus seinem Leben macht. Sola gratia, allein aus Gnade, was für eine wichtige, befreiende Botschaft, die da der christlichen Gemeinde anvertraut ist. Gerade heute, in Zeiten, in denen die Parolen von einem auf Teufel komm raus gelingenden Leben, die Parolen von Hauptsache Spaß, Hauptsache gesund, Hauptsache Erfolg, inzwischen zu Tyrannen geworden sind, unter denen Menschen zusehends leiden, auch wenn ihre Keep-Smiling-Masken etwas anderes weismachen wollen, schreibt der Theologe Ocko Herlin in seinem Buch Was ist eigentlich evangelisch? Was wir als Christen sind, sind wir nicht aus uns. Was uns ausmacht, ist nicht unsere eigene Geschichte. Was uns ausmacht, ist die Geschichte Jesu Christi. Es ist Gnade, nichts als Gnade. Unsere Erlösung ist allein aus Gnaden geschehen. Und auch unser Handeln, auch unsere guten Werke sind nichts als Gnade. Amen. Herr, es ist die Gnade, die mich ermutigt, wenn meine Seele niedergeschlagen ist. Es ist die Gnade, die mich tränkt, wenn meine Seele durstig ist. Es ist die Gnade, die mir zeigt, wer ich wirklich bin, wenn ich mich aufblasen möchte. Es ist die Zeit, es ist die Gnade, die mich an meine Pflichten erinnert, wenn ich den Sinn meines Lebens vergesse. Es ist die Gnade, die mich tröstet, wenn ich erschüttert bin. Es ist die Gnade, die mich aufrichtet, wenn ich gefallen bin. Es ist die Gnade, die meine Zukunft sichert, wenn ich pessimistisch bin. Christus, du bist der Brunnen der Gnade. Ich verdiene keinerlei Gunst von dir, aber deine Gnade folgt mir und leitet mich. Ich danke dir für deine Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.